SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Willkommen zum SkyTail Podcast Nummer 36, in dem wir uns wieder mal den Angriffen, Sicherheitslücken und zahllosen Fallen im Internet widmen wollen. Heute möchten wir uns aber auch mal das Darknet etwas näher anschauen, um das sich ja viele Gerüchte ranken. Unsere weiteren Themen heute: seltsame Mails von PayPal, geklaute Kekse, Gummienten und ein Taxistau in Moskau. Bei mir im Studio ist wie immer der Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Ziegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, für unseren Podcast durchforste ich ja nun auch immer die aktuellen Meldungen einschlägiger IT-Portale und ich bin da auf etwas Interessantes gestoßen, das zumindest für mich eine Erklärung bedarf. Wenn die Phishing-Mail wirklich von PayPal kommt, titelte vor einigen Tagen die Plattform golem.de in ihrer Rubrik Betrug und schreibt weiter, die E-Mail stammt von PayPals Servern und weist auf eine unter PayPal.com einsehbare Transaktion hin, doch hinter E-Mail und Hotline stecken Betrüger. Meine Frage jetzt, wie kann es sein, dass über die Server von PayPal betrügerische Nachrichten kommen?
Phishing-Mail von PayPal.
Tatsächlich so, dass die E-Mails von PayPal kommen. Die Links verweisen auch auf die echte PayPal-Webseite. Die E-Mail wurde über deren eigene Server verschickt und auch von denen signiert. Und es ist von einer Transaktion über mehrere hundert Dollar die Rede, die bald abgebucht werden sollen. Und die dazugehörige Rechnung lässt sich auch tatsächlich über PayPal.com abrufen. Um das alles anzufechten, soll man dann eine bestimmte Nummer anrufen.
Die vermutlich teuer ist dann, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Die ist in diesem Fall sogar wirklich mal gebührenfrei. Super Sache. Service halt. Man soll aber eine Software für einen Fernzugriff installieren und damit haben die Betrüger dann Zugriff auf den Rechner und können Malware installieren und so weiter.
Ah, soweit alles klar. Aber wie schaffen die das, dass die Mails dann über die Original-PayPal-Server laufen?
Ja, die wurden vermutlich über ein gehacktes Geschäftskonto verschickt oder eben über irgendein betrügerisches Geschäftskonto, über das Unternehmen dann eben Rechnungen versenden können. Mhm. Und das passt zu der Masche, dass nach dem Erstkontakt vermehrt auf andere Kanäle als E-Mail ausgewichen wird. Also da sieht man aktuell wirklich so einen Trend und in diesem Fall halt eben aufs Telefon, weil das die Menschen vielleicht nicht mehr ganz so gewohnt sind oder nicht so sensibilisiert sind wie bei E-Mails.
Ja, nun heißt es ja, wenn ich einen Verdacht habe, dass es eine Phishing-Mail ist, dann soll ich die Absenderadresse checken, also dann zum Beispiel mit der Maus über die Adresse oder über die Links fahren und dabei auf keinen Fall anklicken, ist klar. Und dann würde man ja schnell sehen, dass sie so nicht stimmen. In dem Fall aber klappt das ja nicht. Also wie schütze ich mich gegen sowas, wenn die Betrüger ein offizielles Geschäftskonto gekapert haben?
Ja, genau, das ist das Problem. Das sind ja eben diese klassischen Gegenmaßnahmen, die wir auch immer wieder predigen. Schau dir die Links an, dass du wirklich auf die echten Server gehst. Mhm. Und genau deswegen wird jetzt eben versucht, neue Maschen und neue Wege zu gehen und aufs Telefon auszuweichen. Aber auch da muss man halt eben wirklich überlegen, bevor man irgendwelche Nummern anruft, einfach mal checken. Also insbesondere, wenn es ums Geld geht.
Ja.
Und vielleicht auch mal kurz drüber nachdenken, wenn man plötzlich wegen irgendeiner Abbuchung irgendeine ominöse Software installieren soll. Das kann ja irgendwie eigentlich auch schon nicht so zusammenpassen. Also in dem speziellen Fall war diese angedrohte Abbuchung auf dem Kundenkonto selbst gar nicht verzeichnet. Also erstmal Ruhe bewahren, keine voreiligen Handlungen und vor allen Dingen nicht unter Zeitdruck setzen lassen.
Richtig, so ist das immer. Und noch eine Meldung, die bei mir Fragen aufwirft. Malware klaut automatisiert Cookies. Um Multifaktor-Authentisierung umgehen zu können, klauen Kriminelle vermehrt Browser-Cookies mittels Malware, so die Meldung. Wie kann man Cookies klauen und dann damit auch noch die MFA umgehen, die doch angeblich so sicher ist?
Vorsicht! Plätzchendiebstahl.
Die ist tatsächlich sicher, aber Cookie-Diebstahl ist aktuell stark im Trend. Da gibt es auch spezielle Malware, wie zum Beispiel den Raccoon-Stealer oder die neueste Version von Emotet, die automatisiert und gezielt Cookies abgreifen können. Die Software kann man da auch fertig kaufen.
Mhm.
Also, wenn ich mich irgendwo anmelde, auch mit einer Multifaktor-Authentisierung, dann setzt die Webseite ein sogenanntes Session-Cookie.
Ja.
Also zu Deutsch Keks. Ich weiß gar nicht, ob das der Cookie das Cookie heißt. Also ich sage immer das Cookie. So, und zwar ist das für die Sitzung festgelegt. Ne? Also damit ich mich nicht immer wieder neu mit dem Passwort anmelden muss oder damit mein Browser nicht das Passwort immer mitschicken muss. Das heißt, ich melde mich an, dafür kriege ich ein Session-Cookie. Das ist eine zufällige Nummer oder zufällige Zahlen- und Buchstabenfolge.
Mhm.
Und die schickt mein Browser jedes Mal mit, wenn ich irgendwas anfrage. Und anhand dessen kann mich der Server eben identifizieren. Wenn man also dieses Session-Cookie abgreift, kann man in einem anderen Browser der Seite vorgaukeln in einer anderen Pass-the-Cookie-Attacke. Und ich brauche dann keine weitere Anmeldung mehr, eben auch keine Multifaktor-Authentisierung, weil ich mich wirklich nur über dieses Cookie authentisiere. Das ist halt schwierig bei langlebigen Cookies. Ne? Manche werden nur wirklich dann gelöscht, wenn ich mich ausdrücklich vom Dienst abmelde. Das ist natürlich so ein bisschen der Usability geschuldet, dass man sich nicht jedes Mal anmelden muss, wenn man irgendwo auf, was weiß ich, Google, Facebook oder sowas geht. Die haben sehr lange Session-Cookies. Also das Problem ist bei diesen langlebigen Cookies, ich muss noch nicht mal auf der Seite aktuell aktiv sein, damit das Cookie wirklich noch aktuell gültig ist.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal so ein Session-Cookie geklaut habe, dann kann ich das auch wirklich vielseitig für kriminelle Machenschaften nutzen. Das ist auch einer der Gründe, warum man zum Beispiel im Online-Banking immer so schnell abgemeldet wird und dann vielleicht nochmal eine extra TAN-Nummer nötig ist, um eine Überweisung zu tätigen.
Mhm.
Also inzwischen werden Session-Cookies tatsächlich sogar auch im Darknet gehandelt.
Darknet, schönes Stichwort, danke. Ein Begriff, den jeder schon gehört hat, den wir hier auch immer wieder mal bringen und über den es viel Gerede und viele Klischees gibt. Also Drogen, Waffen, Auftragskiller, Menschenhandel, Kinderpornografie. Darum geht es angeblich im Darknet. Was ja schon am Namen liegen mag, Darknet, da kann es ja nur um dunkle Machenschaften gehen. Aber was ist das eigentlich, das Darknet?
Mysterium Darknet.
Es ist ein, ja, ich würde es mal Teilbereich des Internets nennen. Also du kannst das Internet ganz grob in drei große Bereiche einteilen. Einmal das sogenannte Clear Web, da kann man shoppen, chatten, Social Media und so weiter.
Mhm.
Kannst du mit jedem Browser relativ leicht drangehen und ist sehr schnell zugänglich. Dann gibt es das Deep Web, das sind Firmendatenbanken, Intranet-Netzwerke, Streaming-Server, Online-Speicher und so weiter. Das steht grundsätzlich auch allen oder vielen offen. Es ist auch mit einem normalen Browser erreichbar. Die Inhalte sind aber meistens geschützt, sodass man nicht von überall wirklich einfach so da dran kommt. Manchmal braucht man ein VPN, um ins Firmennetzwerk zu kommen oder weitere Authentisierung. Das macht auch einen wirklich sehr großen Teil des gesamten Internets eigentlich aus, wenn man das so bezählt. Und dann gibt es eben das Dark Web. Das ist ein kleines Teilstück des Deep Webs. Das ist nicht direkt auf herkömmliche Weise auffindbar. Es wird verschlüsselte Kommunikation überall eingesetzt. Die Nutzer sind in der Regel anonym. Und das Dark Web ist eigentlich nur mit speziellen Tools erreichbar.
Mit welchen Tools zum Beispiel? Also muss ich die auf dem Schwarzmarkt von Kriminellen kaufen, um da reinzukommen?
Nein, das gibt es tatsächlich alles kostenlos. Zum Beispiel den Tor-Browser. Den gibt es frei als Download. Kannst du auch als mobile App für Android zum Beispiel runterladen. Ist Open Source. Das ist ein Anonymisierungstool und lässt sich benutzen wie ein ganz normaler Browser, wie Chrome oder Firefox auch. Und damit kannst du auch ganz normale Webseiten im ClearWeb besuchen, bleibst dabei aber anonym.
Mhm.
Und das Prinzip hinter diesem Tor-Browser ist, oder hinter diesem ganzen Tor-Netzwerk ist, dass dein Datenverkehr nach dem Zufallsprinzip über ein Netzwerk von mehreren Servern auf der ganzen Welt geleitet wird und in mehrere Verschlüsselungsebenen gepackt wird, um deine wirkliche IP-Adresse zu verschleiern. Also das ist ja die Quelladresse, von der aus du ins Internet gehst, anhand derer du dann wirklich nachvollziehbar bist gegenüber deinem Provider beispielsweise.
Mhm.
Und jeder von den Knotenpunkten in diesem Tor-Netzwerk kennt nur den vorherigen und den folgenden Server. Und dein Gerät verbindet sich also nicht direkt mit der Webseite, wo du hin möchtest, mit dem Webserver, sondern eigentlich nur indirekt über diese ganzen vielen Hops dazwischen.
Mhm.
Und diese vielen Schichten in dem Tor-Netzwerk erinnern an eine Zwiebel. Deswegen, daher kommt der Name Tor, also The Onion Router.
Also es hat nichts mit der Tür zu tun, sondern mit der Zwiebel.
Genau, das ist das englische Tor, nicht die deutsche, das deutsche Tor.
Das könnte eine Frage bei Jauch sein.
Oder eben auch nicht der Gott-Tor, nein.
Okay, aber woran merke ich eigentlich, ob ich nun eine Webseite im Darknet aufgerufen habe oder eine im Clear Web?
Du kannst das sehr deutlich an der URL erkennen, also an der Adresszeile, die du eingegeben hast. Da steht einfach als Endung nicht .com, .de oder irgendwas, sondern eben .onion.
Und an diese Onion-Seiten komme ich ja mit einem normalen Browser nicht dran, oder?
Nein, die kann deinen Namensserver gar nicht auflösen. Wie gesagt, du kannst andersrum auch mit Tor auch Webseiten im ClearWeb aufrufen. Vorteil ist, du bist auch anonym, ist allerdings recht langsam durch die vielen Weiterleitungen, wie wir ja gerade gehört haben. Wenn du nicht willst, dass andere sehen, also zum Beispiel dein Provider, der könnte noch wirklich deine IP-Adresse sehen, dass du mit dem Tor-Browser unterwegs bist, es könnte ja sein, dass allein das dich schon so ein bisschen verdächtig macht, kannst du zusätzlich noch ein VPN nutzen, also virtuelles privates Netzwerk. Die haben häufig eine sogenannte No-Logging-Policy. Das heißt, die protokollieren nichts mit, aber die sind dann in der Regel kostenpflichtig.
Aber ist das Darknet jetzt tatsächlich nur ein Tummelplatz für Kriminelle? Also haben die das vielleicht sogar erfunden, um ungestört ihren finsteren Machenschaften nachgehen zu können?
Es gibt tatsächlich viele illegale Angebote im Darknet. Also da gibt es Online-Plattformen für Drogen, Waffen, Mietkiller und so weiter. Es wird auch von Hackern genutzt, um Passwörter, Kreditkartennummern oder eben auch Cookies zu verkaufen.
Ja.
Häufig wird mit Kryptowährungen bezahlt, wie Bitcoins oder eben auch anderen Coins wie Monero, weil das sehr schwer nachverfolgbar ist. Es ist aber auch auf der anderen Seite in manchen Regionen der Welt die einzige Quelle für unabhängige Informationen, also der einzig sichere Ort für die freie Meinungsäußerung oder auch den Austausch mit anderen. Mhm. Daher sind auch tatsächlich viele Medienhäuser im Darknet vertreten, damit man sich eben dort auch anonym melden kann. Es ist also vieles, aber nicht unbedingt alles im Darknet kriminell. Das Darknet ist ja nicht per se jetzt erstmal böse.
Es ist also nicht illegal, im Darknet zu surfen?
Nein, illegal wird es erst dann, wenn man dort illegale Inhalte konsumiert, ne? Irgendetwas herunterlädt oder illegales Zeug kauft oder eben verkauft.
Und ist es denn gefährlicher, sich jetzt im Darknet aufzuhalten, also gefährlicher als im Clear Web?
Ja, kann man so sagen, ne? Also du hast das Risiko der Verbreitung von Schadsoftware, das ist hier schon etwas höher, weil eben auch viele Hacker da unterwegs ist. Du hast auch gleichzeitig das Risiko, dich strafbar zu machen, wenn du nicht ganz genau weißt, was du da tust.
Mhm.
Du hast das Risiko, auf dubiose oder ja, kriminelle Angebote hereinzufallen. Da hilft dann häufig auch keine Anzeige bei der Polizei.
eher unwahrscheinlich, dass man dann zur Polizei geht und sich beschwert, man wäre beim Drogenkauf im Darknet übers Ohr gehauen worden.
Genau.
Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich denn beachten, wenn ich mich mal im Darknet umsehen will?
Ja, ganz wichtig ist, dass man den Tor-Browser nur aus wirklich sicherer Quelle herunterlädt und dann auch vielleicht nochmal die Signatur prüft, ob wirklich auch alles in Ordnung ist. Nicht, dass man irgendwo vielleicht einen Tor-Browser mit einer Backdoor runterlädt. Man sollte vielleicht zusätzlichen VPN nutzen, wenn man nicht möchte, dass der Provider da auch noch drauf aufmerksam wird. Naja, gut, wobei das ein bisschen zweischneidig ist, die ganze Geschichte. Man macht sich dadurch halt nochmal etwas verdächtiger vielleicht auch, ne? man sollte nirgendwo seine Adresse oder Namen angeben. Das ist natürlich super wichtig. Es ist ganz wunderbar toll, wenn man im Darknet anonym surft, aber dann doch mal eben auf seine persönliche Adresse irgendwas bestellt oder seine Firmenadresse. dann war es das mit der Anonymität. Sicherheitsstufen im Browser richtig einstellen, sowieso ganz wichtig, Virenschutz, keine dubiosen Links anklicken, nichts herunterladen, also da sollte man schon vorsichtig bleiben.
Also ich fasse mal zusammen, das Darknet ist nicht nur böse, wird aber viel von Kriminellen genutzt, ich darf mich da umsehen, sollte aber nichts anfassen und der Tor-Browser ist auch sonst nützlich zum anonymen Surfen, dafür aber doch ziemlich lahm. Soweit alles richtig oder möchtest du noch was ergänzen?
Ja, soweit richtig. Also wer möchte, kann das auch gerne einfach mal ausprobieren. Es ist wirklich relativ einfach, der Einstieg. Und wenn man jetzt, diese Tipps von eben vielleicht so ein bisschen befolgt, passiert ja auch nicht per se sofort irgendwas. Man findet dort auch wirklich interessante Seiten, also von Aktivisten oder auch Leak-Portale wie WikiLeaks. Also man kann sich da durchaus auch einfach mal umschauen.
Schön, dann hoffe ich, dass wir da mal mit einigen Klischees aufräumen konnten und Licht ins Dunkel gebracht haben, um im Bild zu bleiben. Wenn wir hier also das nächste Mal vom Darknet reden, dann wissen Sie, wie das funktioniert. Anderes Thema, zu dem mir gerade keine intelligente Überleitung einfällt, ist der USB Rubber Ducky, ein Bad USB-Stick, von dem gerade eine neue und eigentlich ja noch gefährlichere Version vorgestellt worden ist. Und was mich da stutzig gemacht hat, als ich die Meldung las, der wurde ganz offiziell auf der Hacker-Konferenz DEFCON vom Hardwarehersteller Hack5 vorgestellt. Und den kann ich auch ganz legal für $60 im Internet kaufen. Zeitweise gab es den sogar bei Amazon. Bevor wir uns jetzt mit den davon ausgehenden Gefahren und Neuerungen beschäftigen, wieso kann ich so ein Hacking-Tool so einfach kaufen?
Gefährliche Gummiente.
Naja, gut, auf der Hacker-Konferenz werden ja auch Maßnahmen vorgestellt oder Schritte vorgestellt, wie man Sicherheitslücken findet, wie man Schwachstellen aufdeckt oder vielleicht auch sogar ausnutzt.
Mhm.
Aber natürlich alles mit dem Ziel, dass man die Menschen so ein bisschen trainiert, Schwachstellen zu finden und eben auch andere Unternehmen oder eben sich selbst zu schützen. Und hier ist das ganz genauso an der Stelle. Es wird offiziell verkauft als ein Tool, um die User Awareness zu erhöhen, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren und zu zeigen, was damit alles möglich ist. In Deutschland gibt es auch den Paragraphen 202c. Und der besagt, wenn du solche Tools besitzt zur Vorbereitung einer Straftat, dann kann schon der Besitz von solchen Tools strafbar sein. Aber wenn du das halt tust, um ja dein Unternehmensnetzwerk oder deine Mitarbeiter zu sensibilisieren, dann ist das auch, naja, ich sag mal, zumindest im grauen Bereich bis in Ordnung.
Ah, okay. Und bevor ich es vergesse, noch eine Vorabfrage. Diese Gummiente aka Rubber Ducky gehört zu den Bad USB-Sticks. Was macht diese USB-Stick so bad?
Ja, das Gerät sieht aus wie ein ganz normaler USB-Stick. Da haben sie sich auch wirklich viel Mühe gegeben. Aber im Innern ist jetzt tatsächlich eine kleine CPU und eine Micro-SD-Karte.
Ja.
Und darauf kannst du Skripte zum Attackieren von Computern speichern. Und zwar, wie der das macht, ist relativ einfach. Er simuliert eine Tastatur. Einfach aus dem Grund heraus, dass eine Tastatur, eine USB-Tastatur in der Regel nicht von Computern geblockt wird. Mhm. Einige Unternehmen blockieren ja den Einsatz von USB-Sticks, von Massenspeichermedien und solchen Dingen. Tastaturen, ja, kannst du schwierig verbieten. Das heißt also, der tut so, als wäre er eine Tastatur, und mit diesen Skripten kannst du dann ja hinterlegen, was der tippen soll. Also zum Beispiel Windows-Taste und R für Run. Und dann kannst du da Befehle eintippen und dann die Return-Taste, dann kannst du die Befehle ausführen, Dateien lesen oder was auch immer und irgendwo hinschicken. Der Angriff ist relativ easy. Man versteckt das Teil irgendwo oder legt das irgendwo aus, gibt das Menschen mit als Geschenk oder wie auch immer, und die stöpseln das in ihren PC und schon geht's los.
Ich habe auch gelesen, manchmal schreiben die halt auch dann drauf Privatfotos oder Hochzeitsfotos oder sonst irgendwas, damit die Leute dann nochmal neugieriger werden, das auf jeden Fall angucken, ne?
Ja, oder Firmenlogo draufpacken und sowas wie Betriebsrat, Personal, Kurzarbeit oder ähnliche Dinge. Also wir bieten sowas ja auch an, dass wir USB-Sticks speziell präparieren, jetzt nicht so auf diese Art und Weise mit einem Rubber Ducky oder einer Tastatur, sondern dass wir Dateien auf diesem USB-Stick hinterlegen, die wirklich auch interessant aussehen, und dann zählen können, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf diesen Angriff hereingefallen sind, um dann wirklich gezielt die Awareness zu erhöhen und zu sagen, hey, das hättest du jetzt wirklich auch nicht tun dürfen, bitte mach das eigentlich nie wieder.
Wie viel Prozent fallen denn da drauf rein?
Oh, das ist eigentlich tatsächlich schon eine ganze Menge. Also in der Regel ist man da so bei 15-20%. Und du musst dir vorstellen, dass eigentlich einer reichen würde, um das Unternehmen zu übernehmen. Oder dass du dich wirklich in dem Unternehmen ausbreitest.
Ja.
Weil die Dateien, die wir darauf hinterlegen, die sind natürlich jetzt erstmal harmlos. Die sind ja speziell dafür jetzt gemacht. Aber man könnte durchaus auch andere Dateien dort hinterlegen. Mhm. Und wenn wir in der Lage sind, da Code auszuführen, dann sind wir zumindest auf einem System erstmal drin und haben da den Fuß in der Tür. Und das ist dann schon ein ganz schlechtes Zeichen. Also einer würde eigentlich auch schon vollkommen ausreichen.
Und was macht jetzt speziell dieser neue Rubber Duck jetzt, was macht den noch gefährlicher?
Naja, noch gefährlicher ist vielleicht so eine kleine Presseaussage. Also der Unterschied ist, die erbeuteten Daten, wenn du jetzt wirklich Dateien auslesen kannst auf dem lokalen PC, die müssen nicht mehr an irgendeinen Server im Internet geschickt werden, sondern die können an den Rubber Ducky zurückgeschickt werden. Also du brauchst nicht mehr unbedingt eine Verbindung ins Internet, die dann wirklich auffallen könnte. Der Rubber Ducky muss sowieso auch keinen USB-Massenspeicher simulieren, sondern die haben quasi einen Rückkanal gefunden. Du kannst ja diese, wenn du die Shift-Taste drückst oder Caps Lock, dann geht ja bei deiner Tastatur oben so eine grüne Leuchte an. Und das ist quasi, dass der Computer dir mitteilt oder der Tastatur mitteilt, schalte mal die grüne Leuchte ein. Und über diesen Rückkanal, dieses Ein- und Ausschalten der Leuchten, es gibt ja auch noch Numlock und es gibt auch noch Scrolllock. Mhm. Und über diese drei Leuchten können Sie dann jetzt wirklich ganze Texte kodieren und so den Weg wieder zurück zum Rubber Ducky finden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es deswegen jetzt wirklich viel gefährlicher ist, aber man hat zumindest noch ein neues Szenario, wie man Daten rausschaffen kann.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Dann ist die Beute auf dem Stick, aber wie kommt der Hacker dann da dran?
Naja, gut, dieses Feature ist tatsächlich auch eher für mal eben zwischendurch gedacht. Also wenn jemand gerade in der Mittagspause ist oder du hast eine Möglichkeit, irgendwie an den PC dran zu kommen und mal eben diesen Stick dran zu stöpseln, wenn er vielleicht gerade einen Kaffee holt. Und kannst den Stick später wieder abziehen und mitnehmen. Oder halt, du hast jemanden im Unternehmen, jemanden, der, was weiß ich, Putzpersonal oder wie auch immer, jemanden, den du anheuerst dafür, diesen Stick mal eben einzustöpseln und nach 5 Minuten wieder abzuziehen.
Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden, danke. Max, du bist ja nun nicht nur bei Unternehmen ein gefragter Sicherheitsexperte, sondern auch der Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Und da bietet ihr ja auch Kurse zum richtigen Umgang mit den USB-Sticks an, ne?
Ja, zusätzlich zu der Tatsache, dass wir wirklich physikalisch USB-Sticks ausstreuen, bieten wir natürlich auch Trainings und Kurse an. Und wir erklären diese ganzen Szenarien, was da passieren kann, worauf man achten sollte und dass man vor allem keine fremden Geräte an den PC anschließen sollte. Also wir haben auch viele schöne Beispiele dabei. Es gibt ja zum Beispiel auch USB-Sticks, die über Stromstöße den ganzen PC frittieren.
Oh, das wusste
ich. Ja, siehst du, wieder was gelernt.
Ja, dann vielleicht sollte ich doch mal so einen Kurs machen. Und lernen kann man bei SkyTail auch den Umgang mit sogenannten Business-E-Mail-Compromise-Angriffen, kurz BEC. Da hat es jetzt kürzlich wohl wieder Dutzende Fälle gegeben, wie Forscher von Avanen, das ist ein Unternehmen von Checkpoint Software, herausgefunden haben. Was war da passiert?
Chef oder nicht Chef? Das ist hier die Frage.
Ja, der Finanzvorstand einer großen Sportorganisation. Gut, gibt es auch in anderen Fällen mit Unternehmen natürlich. Dieser Finanzvorstand wurde imitiert, um die Mitarbeiter dazu zu bringen, Geld direkt an die Hacker zu überweisen. Also so ein typischer Fake-President-Angriff eben auch. Es wurde ein falsches Konto erstellt für den CFO und die Mitarbeiter des Finanzteams wurden angeschrieben und aufgefordert, eine Zahlung an eine Versicherungsgesellschaft zu tätigen. Das Geld landete aber dann leider bei den Hackern.
Was kann man dagegen tun? Also wie übt SkyTail das in den Kursen?
Ja, man kann einfach nur immer wieder aufmerksam machen auf solche Szenarien mit ganz, ganz vielen Beispielen und auf die wirklich eigentlich simplen Gegenmaßnahmen hinweisen. Zum Beispiel einfach mal einen Kollegen fragen oder den Chef direkt anrufen. Am Ende wird er dich in der Regel auch sogar dafür loben, dass du mitgedacht hast.
Apropos Geld, da habe ich letztens gelesen, dass die Krypto-Plattform Crypto.com einer Kundin aus Versehen umgerechnet 7,2 Millionen Euro ausgezahlt hat. Die wollte 100 australische Dollar von ihrem Konto abheben, worauf Crypto.com aber nicht den Betrag, sondern blöderweise die Kontonummer ins Auszahlungsfeld eingetragen hat. Und das waren dann eben 10,5 Millionen australische Dollar. Und die Frau hat sich vom Geld dann schnell ein Haus gekauft und den Rest auf ein Gemeinschaftskonto mit ihrer Schwester übertragen. Und seitdem versucht Crypto.com auch vor Gericht wieder an die Kohle zu kommen. Bisher nicht großartig erfolgreich. Hat zwar nur sehr entfernt mit unserem Thema IT-Security zu tun, ist aber trotzdem eine nette Geschichte, die ich dir gerade mal nicht vorenthalten wollte. Also schau mal auf dein Konto, vielleicht ist da auch schon was drauf.
Ja, sehr schön.
Zum Schluss präsentieren wir ja immer noch eine kleine witzige Meldung und da hatte ich eigentlich die vorgesehen, dass man im Game Boy Color, das ist ein Spiele-Handheld von 1998, jetzt doch tatsächlich eine Sicherheitslücke gefunden hat, mit dem man ihn theoretisch aus der Ferne übernehmen könnte. Das ist eine sehr skurrile Meldung, aber dann kam die Geschichte mit der gehackten Taxi-App in Moskau rein und die fand ich dann noch unterhaltsamer.
Hallo, Taxi.
Ja, auf jeden Fall. Das war irgendwie auch spannend. Und zwar ist auf einer der Moskauer Hauptstraßen, also dem 10-spurigen Kutusow-Prospekt, da hat es letztens einen Riesenstau gegeben, für den jede Menge Taxis verantwortlich waren. Die hatten anscheinend alle dasselbe Ziel. Der Stau stand am Ende genau vor dem Radisson Collection Hotel. Das ist in Moskau nun auch unter dem Namen Hotel Ukraina bekannt. Die Betroffenen erklärten später, bis zu 3 Stunden im Stau gestanden zu haben. Und den musste am Ende sogar die Polizei auflösen. Ja, was war passiert? Hacker hatten die Taxi-App des Unternehmens gehackt. Und ja, dahinter steckt nach eigener Aussage in einem Tweet mal wieder das Hacker-Kollektiv Anonymous, das Putin vor einigen Monaten mal den Krieg erklärt hatte und immer mal wieder in Russland Webseiten, Online-Dienste, Firmen oder Fernseh- und Radiosender attackiert.
Tja, Saschalzuma. Dumm gelaufen, heißt das auf Russisch. Witzige Aktion mal wieder. Und damit sind wir wieder mal am Ende einer weiteren Folge unseres SkyTail-Podcasts. Ihnen wünsche ich, wie immer, bleiben Sie sicher und bei der Gelegenheit danke, dass Sie uns so zahlreich folgen. Und dir, Max, danke für deine Infos und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.